Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit einigen kleinen Aspekten des Themas Mikroplastik. Man muss das mit den kleinen Aspekten deswegen so besonders betonen, weil das Forschungsinteresse an dem Thema sehr, sehr groß ist und sich mit sehr vielen verschiedenen Aspekten beschäftigt. Dabei ist schon der Begriff Mikroplastik eigentlich erst etwa 20 Jahre alt, als in Großbritannien an der Universität Plymouth erstmals systematisch kleine Plastikpartikel in marinen Sedimenten und Stränden nachgewiesen worden sind. Aber seither hat sich das Forschungsinteresse exponentiell verstärkt. Die wissenschaftliche Publikation hat genauso enorm zugenommen wie die thematische Breite, mit der zu diesem Komplex geforscht und veröffentlicht wird. Man kann beim heutigen Wissenschaftsstand grob gesagt 6 Fragenkomplexe unterscheiden. Erstens, welche Quellen und welche Transportpfade für den Eintrag von Mikroplastik in die Welt gibt es? Zweitens, welche Abbaumechanismen gibt es und wo verbleibt Mikroplastik bis zum Abbau? Drittens, welche Auswirkungen hat Mikroplastik, insbesondere auf die Gesundheit von Mensch und Tier? Viertens, welche ökologischen Langzeitfolgen hat Mikroplastik auf die Umwelt? Fünftens, wie können die Methoden zur Identifikation und Quantifizierung verbessert werden und wie können sie standardisiert werden? Und sechstens, welche Regulierungsmöglichkeiten gibt es, die schädlichen Folgen zu vermeiden, also zum Beispiel durch Verbote oder Recyclingquoten? Eine besondere Rolle spielt dann auch noch das sogenannte Nanoplastik, also Mikroplastik, das weniger als ein Mikrometer groß ist, weil das sehr schwer nachzuweisen ist und möglicherweise besonders gesundheitsschädlich ist, weil es bis ins Gehirn, die Geschlechtsorgane und über die Plazentaschranke auch in den Fötus transportiert werden kann. Um einen Eindruck von der Bedeutung des Themas zu geben, vorab wenige Zahlen, über die im Wesentlichen Einigkeit besteht. Nach einer Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik aus dem Jahr 2018 werden allein in Deutschland jährlich insgesamt rund 446.000 Tonnen Kunststoff in die Umwelt freigesetzt. Dabei machen mit etwa 330.000 Tonnen die Plastikpartikel unter 5 mm Größe rund das Dreifache der übrigen Plastikteile aus. Und ab der Grenze von 5 mm nach unten spricht man von Mikroplastik. Nachgewiesen ist Mikroplastik denn inzwischen praktisch überall auf unserer Erde. In der Tiefsee genauso wie auf den höchsten Höhen des Himalaya und in der Antarktis. Und natürlich bleiben wir Menschen davon nicht verschont. Laut einer Studie der Universität Newcastle in Australien, die immer wieder zitiert wird, nehmen wir alle im Schnitt pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik zu uns. Über die feste Nahrung, über Getränke und über die Atemluft. Das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Wenn man sich vorstellen will, was das pro Jahr heißt, muss man also nur 52 Kreditkarten aufeinander stapeln und hat dann die Menge, die man pro Jahr ungefähr zu sich nimmt. Was nun die Herkunft der Mikroplastik anlangt, so besteht Einigkeit darüber, dass der Kraftfahrzeugverkehr mit seinem Reifenabtrieb ein entscheidender Verursacher ist. Pro 100 Kilogramm werden etwa 11 Gramm Mikroplastik in die Umwelt freigesetzt, was in Deutschland rund 35% des gesamten Volumens an Mikroplastik entspricht. Ein weiterer nennenswerter Anteil rührt aus dem Waschen von synthetischen Textilien in einer ähnlichen Größenordnung her. Und damit komme ich zur ersten neuen Meldung, die aus dem April stammt und der Frage nachgegangen ist, wie viel Mikroplastik beim Mountainbiken entsteht. Eine naheliegende Frage, denn wie Autos sind ja auch Mountainbike-Räder mit Hochleistungsreifen ausgestattet. Aber anders als Autofahren gilt Fahrradfahren als umweltfreundlich. Die Untersuchung wurde an der Universität Bayreuth durchgeführt, indem Mountainbiker mit neuen Reifen ausgestattet wurden und der Reifenabrieb nach festgelegten Abständen im Labor gemessen wurde. Dabei ergab sich ein Abrieb von etwa 3,5 Gramm pro 100 Kilometern, was einem Pro-Kopf-Abrieb von 88 Gramm jährlich entspricht. Es wurde auch festgestellt, dass die Rate während der ersten 500 Kilometer mit neuen Reifen höher ist als nach der 500-Kilometer-Marke. Eine mögliche Erklärung hierfür lautet, dass sich dies durch die Abrundung der Kanten am Reifen und die relativ schnelle Abnutzung des überstehenden Materials aus dem Produktionsprozess ergibt. Ein erstes Resümee aus dieser Untersuchung hat der Initiator Fabian Sommer gezogen. Ich zitiere ihn: Unsere Studie liefert erstmals belastbare Zahlen zur Reifenabriebmenge von Mountainbikes unter realen Nutzungsbedingungen. Die Ergebnisse zeigen, dass Mountainbike-Reifen zwar direkt in der Natur Mikroplastik freisetzt, die Menge jedoch im Vergleich zu motorisierten Fahrzeugen deutlich geringer ausfällt. Das unterstreicht einen weiteren Vorteil des Fahrrads als nachhaltige Fortbewegungsmethode. Zitat Ende. Im Rahmen der weiteren Forschung wird nun eine zweite Studie durchgeführt, die sich auf Reifen aus dem Bereich Rennrad, Gravel und Mountainbike bzw. E-Mountainbike konzentriert. Diese Studie soll zusätzliche Erkenntnisse über die Abriebsdynamik und Rate dieser Reifentypen liefern. Darüber hinaus werden Umweltproben zusammen mit dem Labor von Professor Dr. Christian Laforge vom Sonderforschungsbereich 1357 Mikroplastik an der Universität Bayreuth analysiert, um die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt besser zu verstehen. Der Schluss vom Autoreifen zum Fahrradreifen legt natürlich weiteren Fragen nahe. Und in der Tat ist am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft an der Universität Wien eine Untersuchung durchgeführt worden, die sich mit dem Abrieb von Kletterschuhen im Kletterhallen befasst hat. Denn die Schuhe enthalten ähnliche Gummimischungen wie Autoreifen, inklusive jener Zusatzstoffe, die in Verdacht stehen, Mensch und Umwelt zu schädigen. Nur wurde hier nicht der Abrieb von den Schuhen gemessen, sondern die Luft in den Hallen. Die Erstautorin der Studie, Anja Sherman, kam auf diese Frage, weil sie selbst gerne und viel klettert und gemeinsam mit einem ebenfalls kletterbegeisterten Kollegen von der École Polytechnique Fédérale in Lausanne die Besonderheiten von Kletterhallen kennen. Ich zitiere: Wir kannten die schwarzen Rückstände auf den Griffen in Kletterhallen, den Abrieb der Schuhsohlen. Kletterer wischen diesen für besseren Halt weg und wirbeln ihn dadurch in die Luft, sagt Anja Schirmann. Die Methodik sah so aus: Mit einem sogenannten Impinger, einem Partikelmessgerät, das die Aufnahme von Partikeln über die menschliche Atmung nachahmt, sammelte Sherman in Zusammenarbeit mit einer anderen Forschungsgruppe Luftproben in 5 Boulderhallen in Wien. Der Impinger zieht Luft mit 60 Litern pro Minute ein und trennt die Partikel so, wie sie auch in die menschliche Lunge gelangen würden. Weitere Staubproben für die Studie stammen in Zusammenarbeit mit der École Polytechnique Fédérale in Lausanne aus Boulderhallen in Frankreich, Spanien und der Schweiz. Das Ergebnis dieser Untersuchung fasste der Studienleiter Thilo Hofmann wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn: Die Belastung in der Luft der Boulderhallen war höher, als wir erwartet hatten. Und weiter sagte er: Die Werte, die wir gemessen haben, gehören zu den höchsten, die bisher weltweit je dokumentiert wurden. Vergleichbar mit mehrspurigen Straßen in Megastädten. Zitat Ende. Und was die chemische Zusammensetzung anlangt, fand das Team in 30 untersuchten Schuhpaaren teilweise dieselben Chemikalien wie in Autoreifen. Unter den 15 aus Gummi gefundenen Additiven befand sich auch 6 PPD, ein Gummistabilisator, dessen Umwandlungsprodukt mit Lachssterben in Gewässern in Verbindung gebracht wird. Bei der Untersuchung erwiesen sich die Betreiber der Hallen als sehr kooperativ und daran interessiert, die Luftqualität in den Hallen zu verbessern. Anja Schörmann dazu noch einmal, ich zitiere, diese konstruktive Zusammenarbeit soll dazu führen, eine möglichst gesunde Umgebung in der Kletterhalle zu schaffen, beispielsweise durch bessere Lüftung, Reinigung, das Vermeiden von Stoßzeiten und den Einkauf von Kletterschuhen, die weniger Additive enthalten. Zitat Ende. Für Thilo Hofmann ist allerdings der entscheidende Ansatzpunkt der Umstieg auf schadstoffärmere Sohlenmaterialien. Die Hersteller seien sich derzeit der Problematik zu wenig bewusst. In ihren Sohlen, deren Gummi sie zukaufen, befindet sich ein Cocktail an unerwünschten Chemikalien. Die Forschung werde nun weiter klären, wie sich die Stoffe auf den menschlichen Körper auswirken. Anja Schörmann aber bleibt motiviert. Sie sagt, ich klettere weiter und bin zuversichtlich, dass unsere Forschung zu besseren Bedingungen in Kletterhallen beiträgt. Zitat Ende. Mit der ganz anderen Seite des Problems Mikroplastik beschäftigt sich Professor Dr. Sabine Grüner-Lempart an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Ihr ist es gelungen, durch den Einsatz von Würmern und Mikroorganismen in einem biologischen Verfahren Mikroplastik abzubauen. Die innovative Technologie basiert ausschließlich auf natürlichen Materialien, Prozessen und Lebewesen und hat damit das Potenzial, sich als nachhaltiges Standardverfahren in Kläranlagen zu etablieren und langfristig Mensch und Umwelt durch mikroplastikfreies Wasser zu schützen. Genannt haben die Initiatoren das Verfahren Plastic Worms, also Plastikwürmer. Dieses Verfahren ist gerade jetzt in der Kläranlage Petershausen im Landkreis Dachau vorbereitet worden und soll dort in den nächsten Wochen gestartet werden, um sich in der Praxis zu bewähren und gegebenenfalls optimiert werden zu können. Letztlich mit dem Ziel, sich als ideale Ergänzung zu den bisherigen 3 Reinigungsstufen in Kläranlagen zu etablieren.